So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Bevor ich es vergesse, denken Sie daran, sich in Opium zur Klausur anzumelden. Ja? Wer nicht in Opium eingetragen ist, kann die Klausur nicht mitschreiben. Und erfahrungsgemäß haben wir bei 500 Teilnehmern immer irgendwie drei, die am Tag der Klausur merken, ich hätte mich eintragen müssen. Versuchen Sie, dass Sie nicht zu diesen dreien gehören. So, wir sind in der Woche mit den Graphalgorithmen. Wir haben gestern kennengelernt, es gibt gerichtete Graphen, es gibt ungerichtete Graphen. Beide Varianten können gewichtet sein. Da haben wir dann an den Kanten eine Zahl stehen, die je nach Anwendung Entfernungen oder Zeiten oder irgendwelche Kosten beschreiben. Und verschiedene Graphalgorithmen versuchen jetzt, irgendeine Fragestellung auf einem Graph zu lösen. So, die Implementation von Graphen kann einmal geschehen durch Adjazenzmatrizen. Da haben wir gestern mal einen Algorithmus auch kennengelernt, nämlich der von Floyd, ja, wo man ganz heftig davon Gebrauch macht, dass man eben blitzartig an die Stelle IJ zugreifen kann und kann feststellen, wie teuer ist denn die Kante von I nach J. So, dann hatte ich schon erwähnt, und das wollen wir dann heute etwas ausführlicher machen, es gibt Adjazenzlisten, die würde man insbesondere dann benutzen, wenn der Graphalgorithmus des Öfteren, wenn er an einem Knoten steht, alle Nachbarn anschließend betrachten muss. Denn dann ist das unwirtschaftlich, wenn wir so eine Matrix haben, weil wir über alle nicht genutzten Einträge immer hinweg steigen müssen. Ja? Also nochmal zur Erinnerung, der Graph, den ich ja gestern so als Beispiel hatte, der bestand ja aus 4 Knoten. Ja, A, B, C, D und da gab es dann Kanten zwischen diesen Knoten. Ja, die sahen dann so aus und die waren irgendwie gewichtet 2, 1, 4, 2, 8 und 6. Das war unser Graph gerichtet, gewichtet. So, und dafür gab es dann eine Adjazenzmatrix, ja, wo also in der Zeile I und der Spalte J dann irgendeine Information vermerkt war, die diese Kante betraf. Ja, also wenn ich mir jetzt diese Kante hier nochmal anschaue, ja, die von A nach B geht, dann würde die an dieser Stelle würde die eingetragen sein, weil das jetzt die nullte Zeile und die erste Spalte ist. Und wir wissen, da existiert eine Kante und die kostet 8 Einheiten. Und so sieht also jetzt die Adjazenzmatrix aus. So, die Adjazenzliste hatte ich ja gestern schon so ganz grob angedeutet. Da haben wir für jeden Knoten eine Liste seiner Nachbarn. Und natürlich muss diese Liste nicht nur enthalten, wie heißt der Nachbar, sondern auch, wie teuer ist es, dorthin zu gehen. So, in der ersten Näherung hatte ich gestern gesagt, wir notieren also die Zahl 8 und was haben wir sonst noch notiert in dieser Liste? Was war sozusagen unmittelbar bei der 8 notiert? Sie fallen alle durch die Klausur. Er fällt nicht durch, ja? Ja, also, wir hatten bei der 8 notiert die Nummer des Knotens, zu dem diese Kante führt. Ja? Der Index. Wir hatten sozusagen notiert, der Index von dem Knoten, wo dieser Kante hinführt, ist ja 1. Das heißt also, wir hatten, nochmal zur Erinnerung, wir hatten sowas da stehen. Wir hatten in der Adjazenzliste für den Knoten A, hatten wir diesen Eintrag 8,1, was sagen sollte, es kostet 8 Einheiten, zum Knoten 1 zu gehen. Das ist, glaube ich, so das Erste, was einem bei den Adjazenzlisten einfallen würde. So, ich will das jetzt heute nochmal etwas verschärfen, indem ich jetzt diese ganz brutale, objektorientierte Sichtweise durchdrücke und sage, wenn ich mir notiert habe, das kostet 8 Einheiten, Was könnte ich denn jetzt noch notieren, wenn ich den Knoten 1 meine? Also anstatt jetzt einen Index anzugeben, der mir hilft, ihn woanders zu finden, könnte ich auch was machen? Ich könnte einen direkten Verweis zu ihm machen. Ja? Also versuchen wir das mal an diesem Graph hier beispielhaft durchzuführen. Also, ich modelliere gleich den Graphen mit Adjazenzlisten, indem ich einmal Objekte habe vom Typ Vertex. Ja? A, B, C, D. Die schweben da jetzt irgendwo im Cyberspace. So, an einem Knoten A kommt jetzt eine Liste. Und zwar die Liste von allen Kanten, die ihn verlassen. Ja, das heißt, ich würde hier jetzt mit der Liste beginnen. Und da steht hier natürlich jetzt ein Pärchen in dieser Kante. Und da steht jetzt drin, ich koste 8 Einheiten. Und jetzt kommt hier aber einfach der Verweis, der mich zu dem Knoten führt, damit ich unmittelbar da bin, wo ich weitermachen möchte. Ja, sehen Sie den Unterschied zwischen dieser Codierung und dieser Codierung? Hier steht eine ganze Zahl drin, damit ich in das Array wieder einsteigen kann. Hier steht unmittelbar der Verweis, der mich zu dem Knoten führt. Was ist mit dem nächsten Eintrag? Der nächste Nachbar von A kann unter Kosten 2 erreicht werden und ist der Knoten C. Ja? Also sähe das so aus. Und damit ist die Liste, die an dem Knoten A hängt, beendet. Denn mehr Nachbarn hat der Knoten A nicht. So, der Knoten B. Der Knoten B hat genau einen Nachbarn. Ja, der Knoten B führt mit Kosten 4 zu dem Knoten D. Also habe ich hier den Verweis zu dem Knoten D. Weitere Nachbarn hat der Knoten B nicht. Der Knoten C hat 2 Nachbarn. Ja? Der erste Nachbar wird mit den Kosten 1 erreicht und es handelt sich um den Knoten B. Der zweite Nachbar von dem Knoten C wird mit 6 Einheiten erreicht und es handelt sich um den Knoten D. Weitere Nachbarn hat der Knoten C nicht. Der Knoten D hat genau einen Nachbar, der mit 2 Einheiten erreicht wird. Ja, und es handelt sich um den Knoten B. So beispielsweise. So, das heißt also, wir haben jetzt in diesem Durcheinander 2 verschiedene Objekte. Wir haben Objekte vom Typ Kante und wir haben Objekte vom Typ Knoten. Und an einem Knoten sind also mehrere Objekte vom Typ Kante hinten dran. Ja? Und in der Kante haben wir die Möglichkeit, wieder zu dem Knoten zu gehen. Und wenn Sie sich jetzt mal so eine Kante anschauen, wie viele Informationen kleben also an dieser Kante? 2, nämlich irgendein Preis, irgendeine reelle Zahl und ein Verweis, wo diese Kante hinführt. Die Kante selbst weiß was nicht mehr. Das muss sie auch gar nicht wissen. Wo sie herkommt, weiß sie nicht. Ja? Sondern sie ist einfach in der Perlenkette von dem Knoten, von dem sie losging. Sicherlich gibt es jetzt noch viele andere Möglichkeiten, wie man Graphen implementiert. Ja? Wir wollen uns jetzt einfach bei den nächsten Beispielen an dieses Konzept halten. So, nun ist es ab und zu erforderlich, dass wir zu einem Knotennamen blitzartig zu dem Knoten finden wollen. Das wäre jetzt hier ja erstmal nicht möglich. Hier schweben ja diese Knoten, die schweben ja jetzt so als Objekte irgendwie im Speicher und wir können ja jetzt gar nicht blitzartig zum Knoten A, B, C oder D hin. Aus dem Grunde spendieren wir uns noch eine sogenannte Hashmap. Die hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Eine Hashmap erlaubt mir, von einem Schlüssel aus einen Wert zu erreichen. So, was würde ich jetzt in dieser Hashmap als Schlüssel nehmen, was ich gerne da reinstecke und wo möchte ich blitzartig hin? Was sind jetzt in dieser Hashmap, womit möchte ich die sozusagen befragen? Genau. Richtig. Ja, also ich hätte sozusagen die Namen, das könnte ja auch irgendwie so Sören und Torben und Susi sein oder Düsseldorf und San Francisco, ja, oder eben einfach in diesem Falle ist das ABCD. Das ist also jetzt bei dieser Hashmap der Schlüssel und die führt mich dann blitzartig zu dem assoziierten Knoten. Ich meine, das musste ich natürlich als User mal einmal anlegen. Ja, aber wenn das erstmal eingerichtet ist, dann kann ich in meinem Algorithmus jederzeit, falls es erforderlich sein sollte, gegeben der Name eines Knotens, sofort mich katapultieren lassen zu dem Knoten. Okay, so, dieses hier, was hier jetzt steht, ist also jetzt die Grundlage für unsere Adjazenzlisten-Implementation. Ja, und fangen wir mal mit dem einfachsten an, das behaupte ich mal hier, das sind nämlich die Kanten. Ja, also ich erfinde mal eine Public Class Edge und da sehen Sie ja sofort, woraus besteht eine Kante? Haben wir vorhin ja schon gesagt. Eine Kante besteht aus zwei Teilen, nämlich also aus dem Preis, also um irgend, sagen wir mal, eine Double, ja, da können wir dann Euros oder Kilometer oder wie auch immer notieren, plus ein Knoten. Ja? Das heißt also, ich schreibe jetzt hier bei dieser Class Edge, schreibe ich jetzt einfach hin, Double Cost, ja, Vertex Destination. Nein. So. Also eine Kante besteht aus zwei Werten, nämlich eine Gleitkommazahl, die sagt, wie teuer sie ist, und aus einem Knoten, wo sie nämlich hinführt. Das ist sind die Datenfelder der Kante. So, jetzt haben wir noch einen Konstruktor, ja, Public Edge, so heißt der, und der wird natürlich benutzt von jemandem, der weiß, wie teuer die Kante ist und wo sie hinführt. Ja. Das heißt also, derjenige, der den Konstruktor aufruft, der übergibt jetzt hier ein Double C und ein Vertex D, ja. Und im Rumpf des Konstruktors müssen wir jetzt einfach nur dafür sorgen, dass Cost die Zuweisung bekommt von C und dass Destination die Zuweisung bekommt von D. So, das ist die Klasse Edge. Mehr, ja. Vertex kommt jetzt als nächstes. Ja. Vertex ist die Klasse, die wir hier in diesem Bild hier mit ABCD im Beispiel haben. Ja. Ich bin jetzt mit dem Einfacheren erstmal angefangen. Also die Klasse Edge ist eigentlich extrem einfach. So, jetzt kommt die Klasse Vertex. Public Class Vertex. So, ich möchte jetzt gerne im Rumpf hier und auch bei den Beispielen das Java Collection Framework benutzen. Also ich benutze jetzt nicht mehr unseren eigenen Keller, eigene Liste, eigene Heap und so weiter, sondern benutze mal die Interfaces und Klassen, die im Java Collection Framework sind. Okay, in jedem Falle möchte ich gerne in den Algorithmen des Öfteren mal einen Knoten mit einem anderen Knoten vergleichen. Wenn ich die nämlich irgendwo abspeichere, zum Beispiel in einem Heap, dann müssen die beiden Knoten ja wissen, wer ist jetzt der kleinere. Deswegen muss die Klasse Vertex was hier jetzt versprechen? Die muss jetzt ein Comparable implementieren. Implements Comparable. So, und natürlich muss ich dann im Rumpf was auch tun, wenn ich das hier oben angekündigt habe. Da muss ich dann sagen, was heißt das denn, wenn ein Knoten sich mit einem anderen Knoten vergleicht? So, und jetzt nehmen wir auch wieder direkt Generics. Nicht nur soll das Comparable implementieren, sondern ich weiß ja schon, der Knoten soll sich mit einem Knoten vergleichen. Deswegen darf ich jetzt hier hinschreiben, Comparable Vertex. So sieht also jetzt der Kopf der Klasse Vertex aus. Sie implementiert die Fähigkeit, sich mit einem anderen Knoten zu vergleichen. Okay, so, jetzt machen Sie mal einen Vorschlag. Was glauben Sie denn wohl, was jetzt bei einem Knoten an Datenfeldern zu speichern ist? Hier könnte jetzt auch Ebenbüren oder Torben stehen. Ja. Der Name des Knotens, ja? Also dann nehmen wir mal Stringname. Das ist auf jeden Fall schon mal erforderlich. So, und jetzt schauen Sie mal an hier, was hängt da jetzt dran? Ja. Eine Liste von Kanten. Ja? Und eine Liste von Kanten im Java Framework ist also jetzt List, so heißt das Interface, ja? Und jetzt sage ich wieder in spitzen Klammern, in meiner Liste sind aber nur Kanten. Deswegen sage ich jetzt List, spitze Klammer, Edge. Und da muss ich jetzt einen Namen mir ausdenken, Edges. Fertig. Auf diese Weise hat jetzt also ein Knoten einen Namen und er hat an sich kleben eine Liste von Edges. Also von Objekten vom Typ Edge. Und jede Edge ist irgendwie so aufgebaut. So, jetzt habe ich hier an dieser Stelle mich dafür entschieden, die Daten, die ich bei einem Graph-Algorithmus berechne, dass ich die an dem Knoten deponiere. Das kann man auch anders machen. Man könnte auch überall so Hilfsvariablen haben, während der Algorithmus läuft und könnte die Zwischenergebnisse und was auch immer man da braucht, könnte ich in separaten Variablen abspeichern. Aber damit die Codesegmente kürzer sind, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, alle die Dinge, die unsere Graph-Algorithmen so berechnen, dass ich die mit in die Datenfelder reinschreibe, die jetzt an einem Knoten hängen. Also nur mal so als Beispiel, Integer Indigree. Also einige der Algorithmen rechnen für einen Knoten nach einer Weile aus, wie viele Kanten in ihn reinführen. Zu Beginn weiß er das noch nicht, aber während der Algorithmus läuft, speichert er das in dieser Variable ab. Das ist also sozusagen eine Variable, die erst während der Rechnung mit Leben gefüllt wird. Ja? Genauso gibt es ein Integer Nummer. Also in manchen Algorithmen werden wir heute und nächste Woche einem Knoten eine Nummer ausrechnen. Und die lege ich dann einfach in diesem Datenfeld ab. So, dann gibt es noch ein Boolean Scene. Das soll heißen, in manchen Algorithmen muss ich mir merken, den Knoten habe ich schon mal gesehen oder ich habe ihn noch nicht gesehen und dann speichere ich ihn in einer booleschen Variable ab. So, in manchen Algorithmen berechne ich für einen Knoten gewisse Kosten. Double, ja, das ist jetzt der Typ der Variable und dann speichere ich in der Variable dist für Distanz, speichere ich beispielsweise ab, wie teuer ein Weg inzwischen schon ist, der bis zu diesem Knoten sich gequält hat. Ja, nochmal, das sind alles so Zwischenergebnisse, Hilfsvariablen, die aber an dieser Stelle jetzt wunderbar an dem Knoten irgendwie verwaltet werden können. Ja, und dann haben wir schließlich für einen Knoten des Öfteren mal einen Vorgänger zu notieren. Und da spendiere ich mir einfach eine Variable, die nenne ich pref für previous. Ja? Und die ist natürlich vom Typ Vertex, weil die verweist also auf den Knoten, der irgendwie mein Vorgänger geworden ist im Laufe des Algorithmus. So, das sind jetzt alle Datenfelder, die ein Objekt vom Typ Vertex hat. So, was kommt jetzt als nächstes? Was ist immer jetzt dran? Konstruktor, ja? Jemand wünscht sich einen Vertex. Also public Vertex. So, je nachdem, wie man das jetzt anlegt, aber ich habe das jetzt im Skript so gemacht, dass derjenige, der einen Vertex sich wünscht, übergibt nur den Namen und sonst nichts. String S. Ja, und was muss man dann jetzt also im Rumpf dieses Konstruktors tun? Man muss jetzt das S dem Namen zuweisen. Und was müssen wir sonst noch machen, damit wir sozusagen einen Knoten haben, der jetzt... Wir müssen die Liste von Edges vorbereiten. Noch kennen wir ja seine Nachbarn nicht. Das ist alles ausgelagert in den Methoden, wo man von der Tastatur jetzt sagen wir mal die Nachbarschaften einliest. Aber wir müssen natürlich diese Edges hier, diese Liste, die müssen wir jetzt sozusagen instanziieren. Wie machen wir das? Die ist ja jetzt, das Interface heißt List. Und was muss jetzt hier an dieser Stelle passieren? Edges ist gleich. Ja, New List ist nicht richtig, weil List ist ein Interface. Linked List. Ja? Also, es gibt eine Implementation, das muss man jetzt nicht im Kopf haben, ja? Aber es gibt eine Implementation im Java Collection Framework für das Interface List und die heißt Linked List. Ja? Und die muss ich natürlich auch instruieren. Ich hätte gerne eine Liste, die über Edges ist. Ja? Und so fordere ich die an. Okay, so, das war der Konstruktor. So, jetzt kann man darüber streiten, welche Funktionalität man alle jetzt dem Vertex noch geben will. Aber beispielhaft zeige ich jetzt mal, nehmen wir mal an, wir möchten gerne, dass ein Vertex gefragt werden kann, ob er eine Kante zu einem anderen Vertex hat. Das ist ja in der Adjazenzmatrix extrem einfach. Aber es könnte natürlich in einem Algorithmus, der jetzt auf den Adjazenzlisten arbeitet, durchaus mal vorkommen, dass ein Knoten gefragt wird, sag mal, bist du eigentlich verbunden mit einem bestimmten anderen Knoten? Ja? Das heißt also, wir hätten eine Public Boolean has neighbor. Und welchen Parameter wird hier jetzt übergeben? Ein Vertex, ja? Ein Vertex W. So, jetzt schauen Sie nicht ins Skript. Überlegen Sie mal, wie würden Sie herausfinden, aus der Sicht eines Knotens, wir sind ja jetzt hier in der Klasse, und jemand übergibt Ihnen einen Knoten W, und Sie sollen herausfinden, bist du mit dem wohl, also führt von dir selbst eine Kante zu diesem Knoten W. Was müssen Sie dazu machen? Ja. Ja, wir gehen durch die Kantenliste durch und schauen immer, ob die Komponente dest, also destination, ob die mit dem W übereinstimmt. So, wie geht man durch eine Kantenliste durch? Das können wir jetzt mit diesen Schleifen besonders einfach machen. For edge e aus edges. Das ist doch mal cool. Ja? Für jede Kante E, die in dieser Liste Edges ist. Edges ist hier, wo habe ich sie stehen? Edges ist diese Liste. Für jede Kante E, die in Edges ist, mache ich folgenden Test. If, wen muss ich jetzt vergleichen? Wer soll gleich sein? E.dest ist gleich W. If e.dest ist gleich w, was müssen wir dann tun? Return true. Und damit fliegen wir auch aus der Schleife sofort raus. So, also hiermit haben wir jetzt, klappern wir unsere Adjazenzliste ab und sollten wir da auf Wege treffen, fliegen wir aus der Schleife raus und melden true. Wenn wir aus dieser Schleife... Also wenn die abgearbeitet ist, was ist dann los? Genau, ja, dann sagen wir eben return false. So, das ist die Methode has neighbor. So, welche Methode ist auf jeden Fall jetzt hier, muss beim Vertex auf jeden Fall genannt werden? Compare to, ja? Wir müssen jetzt irgendwie festlegen, wie denn ein Knoten sich mit einem anderen Knoten vergleicht. Also public int compare to vertex, ja, ich nenne den jetzt hier mal other. Also sozusagen, der Knoten wird ja gefragt, ob der andere Knoten, der ihm jetzt zum Vergleich angeboten wird, ob der jetzt größer oder kleiner oder gleich ist. So, welches Datenfeld würden wir wohl zu dem Compare benutzen? Naja, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber ich nehme jetzt das Datenfeld dist für Distanz, weil in dem Datenfeld speichere ich in dem entsprechenden Algorithmus ab, wie lang jetzt so ein Weg inzwischen geworden ist, weil ich diesen Knoten jetzt beispielsweise in einen Heap reinwerfe und dann muss sozusagen der Heap wissen, wie er zwei Knoten sortiert. Die kleinsten sollen ja nach oben. Ja? Das heißt also, ich würde jetzt praktisch vergleichen, ob die Distanz, die an dem Other klebt, größer oder kleiner ist, meiner eigenen Distanz, und je nachdem, was dabei rumkommt, liefere ich eine minus 1 oder eine plus 1 oder 0 zurück. Ja? Also ich würde das jetzt folgendermaßen machen: if other.dist, ja, größer als this.dist, wenn das der Fall ist, dann return, also wenn der andere größer ist, dann ist das ja minus 1. Ja, und if other.dist ist kleiner als this.dist, dann retourniere ich 1. Und im anderen Fall retourniere ich 0. So, das ist jetzt die komplette Klasse Vertex, so wie sie für die Algorithmen, die im Skript alle stehen, ausreicht. So, jetzt fehlt natürlich die Klasse Graph. Also wir haben ja jetzt sozusagen nur die Bestandteile vorbereitet. Ja, denken Sie nochmal an den Baum. Ja, im Baum gab es eine Klasse Knoten, oder der Baum benutzte die Klasse Knoten und hat dann die Knoten alle irgendwie so untereinander verzeigert. So, und genau das müssen wir eben natürlich jetzt auch noch machen. Wie ist denn jetzt die Klasse Graph? Wie ist die denn jetzt eigentlich zusammengesetzt? Ja, also public class Graph. Und ich habe das jetzt so gemacht, also in der Klasse Graph gibt es einfach eine Hashmap, die mir sagt, wie ich von einem Namen zum Knoten komme. Und was ein Knoten ist, sehen wir ja da, und an dem Knoten hängen alle Kanten. Ja? Also damit haben wir sozusagen in der Klasse Graph nur eine Struktur, die mir hilft, unmittelbar zu einem Knoten zu gelangen. Ja? Also hier habe ich jetzt sozusagen eine Private Map Graph. Und der Konstruktor public Graph, der Konstruktor, der also jetzt praktisch dafür sorgen soll, dass wir einen leeren Graph haben, der muss jetzt einfach nur sagen, Graph, hier habe ich jetzt was vergessen, nämlich bei dieser Hashmap, also bei dieser Hashmap muss ich ja sagen, von wo nach wo soll die hashen. Und was haben wir vorhin gesagt? Von wo nach wo soll diese Map hashen? Von String nach Vertex. So, das heißt also, in dem Konstruktor von Graph, ja, wird jetzt einfach eine neue Hashmap angefordert. New Hashmap. Und zwar eine, die Strings abbilden kann auf Vertices. Ja, und das ist genau das, was passieren muss, wenn sich jemand einen neuen Graph wünscht. So, natürlich, also das schreibe ich jetzt nicht alles an, natürlich brauchen Sie ja jetzt Methoden, um diesen Graph einzulesen oder um irgendwie vom Benutzer herauszufinden, von wo nach wo gehen denn eigentlich jetzt die Kanten und wie teuer sind die. Ja, das ist aber eigentlich jetzt irgendwie ja, nicht so spannend, sondern entscheidend ist, dass wir gleich in der Lage sind, mit den Knoten und Kanten zu arbeiten und dieses mühselige Aufbauen von diesem Spaghetti-Code, ja, das lasse ich jetzt hier heute einfach mal weg. Das ist zwar im Skript ausformuliert, aber das müssen Sie auch nicht Zeile für Zeile verstehen. So, ich will hier nur eine Methode mal beispielhaft einbauen. Nehmen wir mal an, wir möchten öfters von einem Graph alle seine Knoten haben. Zum Beispiel, damit wir die da mit so einer tollen Schleife durchlaufen können. Ja, das heißt also, ich spendiere mir eine Public und die Methode, die nenne ich mal Vertices. Die Methode heißt Vertices. Die liefert, die soll mir alle Knoten liefern, die jetzt in dem Graphen sind, den ich im Augenblick ja mit Leben fülle. Was würde die zurückliefern? Was wäre eine Möglichkeit, was jetzt sozusagen der Funktionswert, der Methoden, der Rückgabewert ist für die Methode Vertices? Was könnte man da erwarten? Also sozusagen Vertices ist jetzt eine von mir erfundene Methode. Wenn ich einen Graph G in der Hand habe, dann kann ich den anbrüllen, ey, gib mir mal deine Vertices. Und was liefert er dann zurück? Ja, aber Array ist ja jetzt eigentlich schon wieder zu, sagen wir mal, implementationsspezifisch. Das ist einfach eine Collection. Das ist sozusagen das Allereinfachste, was wir uns an Sammlung so denken können. Es kommt ja gar nicht auf eine Reihenfolge an. Ja? Und von welchem Typ sind denn alle Glieder der Collection? Genau, also kommt hier in Spitzenklammern hin Vertex. Ja, also Public Collection über Vertex. Die Methode heißt Vertices, das ist von mir ausgedacht. Ja? Während Vertex ist unsere Klasse und Collection ist ein Interface aus dem Java Collection Framework. So, und jetzt muss ich im Rumpf, muss ich jetzt etwas schreiben, wie ich es schaffe. Also ich muss jetzt irgendwie ein Return hier hinkriegen, welches mir aus allen Knoten, die in dem Graph gespeichert sind, werden die zurückliefert. Ja, das werden Sie jetzt nicht wissen, aber wenn Sie im Java Collection Framework nachschauen, dann könnten Sie praktisch dem Graph zurufen Values und dann liefert Ihnen dieser Hashmap alle Werte ab, die als Schlüsselwert in dieser Hashmap drin sind. Und das sind aber genau die Knoten, weil unsere Hashmap, die hatte ja sozusagen die Aufgabe, von einem String auf einen Vertex abzubilden. Und mit graph.values, also wenn Sie eine Hashmap haben, dann können Sie mit .values sagen, ich hätte gerne alle deine Werte. Und genau das sind die Knoten, die ich hier haben möchte. Und damit habe ich praktisch meine Methode Vertices schon formuliert. Ja, so, und das soll jetzt, die anderen schreibe ich jetzt hier nicht an, das soll jetzt einfach mal reichen, um so einen Graph oder anzudeuten, wie man jetzt den Graph implementiert. Aber das Kernstück, was wir auch immer wieder benutzen werden, sind also diese Klassen Vertex und Edge. So, was war bei den Bäumen das allererste und einfachste, was wir da gemacht haben? Welche Algorithmen haben wir bei den Bäumen zu Beginn formuliert? Ja, das war so eine elementare Anfrage, aber die ersten Algorithmen, die wir also auf Bäumen haben arbeiten lassen, was waren das für Algorithmen? Bevor wir irgendwie wirklich konkret was eingefügt oder was gelöscht haben, haben wir doch was ganz Einfaches gemacht. Ja, wir haben sie gefragt, ob sie leer sind, aber das ist ja kein Algorithmus. Wir haben irgendwie, behaupte ich, also schon einen Dreizeiler formuliert, der irgendwas auf dem Baum gemacht hat. Nein, nein. Ja, die Traversierung. Eine Traversierung ist doch schon ein richtiger Algorithmus. Da haben wir doch gesagt, wir wollen hier in Postorder oder in Inorder oder in Preorder. Wir sind doch auf dem Baum herumgelaufen. Ja, das waren so die allerersten Algorithmen auf Bäume. So, Graphen sind jetzt eine Verallgemeinerung von Bäumen. Ja? Wir haben auch Knoten oder wir haben Kanten, aber wir haben jetzt irgendwie mehr Möglichkeiten, wie die alle untereinander vernetzt sind. Beim Baum war ja dieses Traversieren insofern einfach, ja, weil wenn ich hier oben einsteige und gehe hier runter, dann weiß ich, immer wo ich mich verzweige, da besteht nicht die Gefahr, ich komme irgendwo hin, wo ich schon mal war. Weil so ist ja gerade so ein Baum gebaut. Ich habe ja keine Kante, die jetzt einmal so zurückschlägt. So, das habe ich aber bei einem Graph. Und deswegen möchte ich jetzt den allerersten Algorithmus, den wir jetzt bei Graphen uns anschauen, benutzen, um einen Graph zu traversieren. Was verstehe ich darunter? Also, wir haben einen gerichteten Graph. Sagen wir mal sowas hier. Einen gerichteten Graph. Die Bewertung, die Gewichtung ist jetzt nebensächlich. Und ob Sie es glauben oder nicht, für viele Algorithmen, die wir jetzt nicht behandeln werden, ist eine sogenannte Tiefensuche in einem solchen Graph die erste Vorarbeit, die da erforderlich ist. Und Tiefensuche heißt, dass wir bei einem Knoten anfangen, die erste Nummer zu vergeben und dann gehen wir einfach sozusagen von da aus los, soweit wir kommen. Und wenn wir nicht weiter können, dann müssen wir sozusagen eine Abzweigung zurück oder da müssen wir eine Kante zurück und die nächste Abzweigung machen. Und die Reihenfolge, in der wir auf diese Weise alle Knoten des Graphen besuchen, nennt man also eine Tiefensuche auf diesem Graph. Das heißt also, da er hier eine Kante hat, dann gehen wir einfach munter diesen Weg und geben ihm jetzt hier beispielsweise die Nummer 1, weil da sind wir jetzt als nächstes hingekommen. So. Alle Knoten, die wir jetzt von ihm aus erreichen können, stehen jetzt zur Wahl und je nachdem, wie diese Kanten angeordnet sind, würde ich jetzt sozusagen eine rauspicken, ja, und würde sagen, gut, dann kriegst du jetzt die nächste Nummer. Und er hier würde jetzt auch wieder eine Kante nehmen, die aus ihm rausführt und gibt jetzt die nächste Nummer. So, hier geht es nicht raus, da geht es nicht raus, hier beispielsweise geht es raus, also würde er jetzt die Nummer 4 kriegen. So, er hier kann mit dieser Kante rausgehen, dann kriegt er die Nummer 5. So, an dieser Stelle würden wir jetzt merken, diese Kante nützt nichts, denn die gelangt zu einem Knoten, wo wir schon waren. Und da sehen Sie, das ist jetzt der große Unterschied zu den Traversierungen bei Bäumen. Wenn wir hier jetzt durch unseren Graph wüten, dann müssen wir uns irgendwie merken, dass wir schon bei einem Knoten waren, weil der hat schon eine Nummer bekommen. Ja? So, das heißt, hier ist jetzt eine Sackgasse. Hier kann ich nicht mehr zurück, da war ich schon. Weitere ausgehende Kanten gibt es nicht, also muss ich jetzt überlegen, hat der Vierer noch einen anderen Nachbarn gehabt, hat er nicht, hat der noch einen anderen Nachbar gehabt, hat er nicht, hat er noch einen anderen Nachbar gehabt, hat er, also kriegt er jetzt hier die Nummer 6. So, hier kann ich nicht zurück, hier macht keinen Sinn, da war ich auch schon, ja, also gehe ich jetzt hier nochmal zurück, hier habe ich alle Alternativen durch, gehe ich zu ihm zurück und dann würde ich jetzt hier ihm die Nummer 7 geben. Und dann habe ich alle Knoten besucht. Ja? Das ist jetzt für viele Algorithmen eine Art Preprocessing, was Nummern vergibt an die Knoten in der Reihenfolge, wie ich sie erreichen kann. Ja? So, und ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, die In-Order-Traverse oder Pre-Order, das war ja ein Dreizeiler, weil wir das rekursiv machen könnten. Das können wir jetzt auch rekursiv machen. Sind jetzt allerdings ein paar mehr Zeilen, weil wenn ich also von einem Knoten sage Visit, dann muss ich praktisch ihm eine Nummer geben und dann muss ich alle seine Nachbarn visiten. aber natürlich nur die, wo ich nicht schon war. Ja? Also das Ganze packe ich jetzt mal in eine Public Class Graph Traverse. Ja, und dann habe ich irgendwie hier so eine statische Variable int id, das ist sozusagen für die Nummerierung. Ja, und jetzt habe ich hier eine Methode public class, nein, nicht class, eine public static void Tiefensuche. Und die ist froh, wenn man ihr einen Graphen G gibt und die versucht jetzt, diesen Graph zu nummerieren. Die versucht also jetzt, dieses Datenfeld Nummer mit Leben zu füllen in der Reihenfolge, wie ich da hinkommen kann. Ja? So, dazu laufe ich jetzt erstmal durch alle Knoten, die dieser Graph hat, durch und sage, ich habe dich noch nicht gesehen. So, und jetzt kommt hier wieder diese hübsche Schleife vor. Vertex V in was jetzt? Wie heißt die Menge aller Knoten? G.Vertices. Also, für jeden Knoten V in der Menge aller Knoten setze V.Scene auf 0. Also das ist sozusagen die Initialisierung. Noch habe ich niemanden gesehen. So, und jetzt beginne ich meine eigentliche Arbeit und durchlaufe alle Knoten, die ich noch nicht gesehen habe, und starte dort eine Methode visit. Also for vertex v aus g.vertices. Falls ich V noch nicht gesehen habe, ruft die Methode visit auf, die muss ich natürlich jetzt noch schreiben, und mit dem Knoten V. So, und was muss jetzt die Methode visit machen, die jetzt sozusagen mit einem Knoten aufgerufen wird? Was ist deren Aufgabe? Ich komme jetzt sozusagen zu einem Knoten und habe jetzt die Aufgabe, den zu besuchen. Was muss die machen? Ja. Genau. Also ich muss sagen, okay, jetzt habe ich dich gesehen. Ja, scene is true. Jetzt kriegst du die nächste Nummer, die zu vergeben ist. Und was mache ich dann? Rekursiv nämlich. Wer ist jetzt, welche Knoten sind jetzt dran? Wenn ich sagen wir mal, jetzt bei einem Knoten bin, den ich jetzt abgefrühstückt habe, wer ist jetzt in dieser Tiefensuche, wer sind diejenigen, die jetzt als nächstes besucht werden? Seine Nachbarn. Ja? Wenn ich zu einem Knoten gehe, dann kriegt er jetzt die nächste Nummer, 42. Und jetzt hat er, sagen wir mal, 5 Nachbarn. Jetzt mache ich Visit, 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 Visit und rufe die Nachbarn auf. Jeder Nachbar wird jetzt wieder von Visit ja aufgerufen. Und wenn er noch nicht besucht war, kriegt er die nächste Nummer und versucht wiederum seine Nachbarn zu besuchen. Ja? Das heißt also, ich habe jetzt hier eine Private Static Void Visit, die einen Knoten bekommt, Vertex V. Und jetzt nochmal, Sie haben ja schon angefangen. Was muss mit dem V passieren? V Punkt? Also Scene ist gleich True. Ja? Also V, da mache ich mir jetzt eine Duftmarke dran, dass ich den schon gesehen habe. So. Was kriegt der V außerdem? Denn das ist ja der Zweck der Übung. Wenn Sie sich anschauen, ich habe doch da diese Nümmerchen vergeben, ja? V.Nummer ist gleich ID++. Ja, also ID ist eine statische Variable, die in der ganzen Klasse bekannt ist und die kann ich jetzt einfach hochzählen und dadurch kriege ich jetzt dieser Knoten, den ich jetzt gerade unter Messer habe, kriege ich jetzt die nächste Nummer verpasst. So, und jetzt kommt was? Jetzt müssen die Nachbarn besucht werden, so jetzt ohne ins Skript zu gucken, das müssen sie jetzt hinkriegen. Ich will jetzt alle Nachbarn besuchen. Wie geht das? Ich habe jetzt hier ein V, das hat gerade eine Nummer bekommen und jetzt sorge ich dafür, dass ich alle seine Nachbarn besuche. For. Was ist das, den ich jetzt sozusagen abarbeiten kann? Edge, also es ist auf jeden Fall eine Edge, die ich jetzt unter dem Messer habe. Edge E, und zwar, wo kommen die Edges alle her? V.Edges. Ihr müsst durchhalten. Wir müssen heute noch und noch nächste Woche zweimal. Die Vorlesung ist noch nicht vorbei. For Edge E aus V.Edges. Denn an V hängt die Liste Edges dran und die klappere ich jetzt alle ab. So, und was mache ich denn mit jeder Edge E? Soll ich die Edge irgendwie einfärben oder nummerieren oder was? Nein, das soll ich nicht, sondern was macht die Edge? Was ist jetzt wichtig, wenn ich jetzt so eine Edge E unterm Messer habe? Ja. Ja, aber bei einer Edge notiere ich das nicht, sondern was notiere ich? Wo war ich schon? Oder besser gesagt, wenn ich da noch nicht war, soll ich da ja hingehen. Also, if not. So, jetzt ist die Frage, wo war ich denn noch nicht? Wen muss ich jetzt kontaktieren? E.destination. E ist die Laufvariable. Alle Edges schaue ich mir an. E.dest ist das, was hier von einer Kante zu einem Knoten führt. Was frage ich jetzt diesen Knoten? Ob er schon gesehen wurde. So, und wenn das nicht der Fall ist, was tue ich dann? Richtig, also visit, mit wem jetzt? Mit e.dest. Fertig. Das ist jetzt praktisch eine rekursive Methode, um den Graph in dieser Tiefensuchenreihenfolge zu durchwühlen. Ja, und es kann durchaus sein, dass dieses, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier hinten noch Teile sind, so von dieser Art, was würden Sie jetzt merken? Also, wenn ich hier bei diesem Knoten Visit aufrufe, dann wird er diesen Visiten, dann diesen und so weiter. Und diese ganzen rekursiven Aufrufe, wenn die fertig sind, ist dann schon alles nummeriert? Nein, ist noch nicht. Weil die hier hinten, da bin ich ja gar nicht hingekommen. Ich behaupte aber mal, wenn ich hier diese Tiefensuche starte, dann kommen die auch irgendwann mal dran. Nämlich wodurch? Wann kommen die dran? Die Tiefensuche hat ja zunächst mal alle Knoten als noch nicht gesehen markiert und in dieser Schleife fängt sie mit dem ersten noch nicht gesehenen Knoten an, das könnte jetzt auch mal dieser hier sein, und pflanzt da dieses Visit. Dann rippelt er sich jetzt durch den Graph durch, soweit wie er kommt, und wenn er dann zurückkehrt, Dann bin ich aber immer noch in dieser Schleife und suche den nächsten noch nicht gesehenen Knoten, das wäre dann dieser hier, und mache dann da wieder weiter. Ja? Okay. Also das hängt jetzt von dem speziellen Graph, also von dem Problem ab, was Sie lösen wollen. Normalerweise ist das völlig unerheblich, wenn Sie an einem Knoten sind und der hat mehrere Kanten, dann ist das egal, in welcher Reihenfolge Sie diese Kanten jetzt verarzten. Ja? Und von daher können Sie hier tatsächlich einfach diese for edge E aus Edges, also an dieser Stelle haben Sie gar keine Kontrolle darüber, in welcher Reihenfolge er Ihnen jetzt die Kanten liefert. Ja? Aber das ist für die Aufgabe, die dieser Algorithmus lösen soll, als Preprocessing zu anderen auch nicht erforderlich. Okay, so, dann schauen wir uns mal ein anderes Problem an, nämlich das des topologischen Sortierens. Das hatte ich ja gestern schon erwähnt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Vorrangbeziehung. Das heißt, die Knoten waren Ereignisse und eine Kante drückte aus, dieses Ereignis muss stattfinden, bevor dieses Ereignis stattfindet. Wir haben keine Gewichte an den Kanten. So, was vermuten Sie, mit welchem Knoten? Welcher Knoten würde hier jetzt die Nummer 0 kriegen? Der ganz oben. Das ist natürlich hier jetzt so ein bisschen suggestiv, aber was hat der denn für eine spezielle Eigenschaft, das ihn qualifiziert, die Nummer 0 zu kriegen? Der hat keine Vorgänger und deswegen darf er auch als erstes beginnen. Ja? So, wenn ich dem jetzt eine Nummer gegeben habe, ja, wer ist denn dann geeignet, die nächste Nummer zu kriegen? Ist egal, ist glaube ich nicht ganz richtig. Also könnte jetzt zum Beispiel dieser hier die nächste Nummer kriegen. Also als nächstes kann jemand kommen, der, wenn man ihn aus dem System nimmt, keine Vorgänger mehr hat. Leuchtet das ein? Also ein Knoten, der nummeriert wurde, bei dem kann ich mir sozusagen bei seinen Nachbarn notieren, dass die jetzt einen Vorgänger weniger haben. So, das heißt, die Idee vom topologischen Sortieren ist die folgende. Ich schreibe mir an jedem Knoten auf, wie hoch sein Eingangsgrad ist. Also, er hier hat den Eingangsgrad 1, er hier hat den Eingangsgrad 2, er hier hat den Eingangsgrad 2 und er hier hat den Eingangsgrad 2. Ich muss also zunächst mal in dem Graph ausrechnen, welchen Eingangsgrad hat jeder Knoten. So, dann nehme ich mir, ich hoffe, dass es einen gibt, der den Eingangsgrad 0 hat und gebe dem die erste Nummer. Wie verändere ich jetzt die Eingangsgrade in dem Graph? Das sind sozusagen mehr so virtuelle Eingangsgrade, weil der Graph selbst natürlich nicht verändert wird. Aber welche Knoten können jetzt ihren Eingangsgrad verringern? Genau, also der gerade die Nummer bekommen hat, die klappere ich wieder ab und sage, eins tiefer, eins tiefer. So, wenn ich jetzt wieder auf diesen Graph schaue, wer ist jetzt der Knoten, der die nächste Nummer kriegen kann? Der jetzt auf den Eingangsgrad 0 gerutscht ist, ja, also gebe ich dem jetzt hier die Nummer 1. Und wenn der aber die Nummer 1 jetzt bekommen hat, was tue ich jetzt mit den Eingangsgraden in dem Graph? Also wer darf jetzt seinen Eingangsgrad erniedrigen? Ja, also dieser hier, der lockert jetzt die Eingangsgrade seiner Nachfolger. Ja? Das heißt, er hier rutscht auf 0, er hier rutscht auf 1. So, wer ist also jetzt der nächste Kandidat, der eine Nummer kriegen kann? Der jetzt gerade auf 0 gerutscht ist, der kriegt also die 2. So, jetzt darf er bei allen seinen Nachfolgern sagen, ihr könnt euren Eingangsgrad 1 runterzählen. Ja, das heißt also, dieser hier rutscht auf 0 und dieser hier rutscht auf 1. So, wiederum gibt es jetzt einen Knoten, der hat den Eingangsgrad 0, der kriegt jetzt die nächste Nummer. Ja, und alle seine Nachbarn, die der hat, dürfen ihren Eingangsgrad runterzählen. Und jetzt gibt es wieder einen Knoten mit Eingangsgrad 0 und der kriegt die nächste Nummer. Und das ist jetzt die topologische Sortierung. Ja. Ja, die Frage war, kann ich auch zwischendurch mal mehr Knoten haben mit Eingangsgrad 0? Jawohl, kann ich haben. Was schlagen Sie vor, was ich da machen soll? Ist völlig egal. Ja? Also, wenn ich Knoten habe, die zurzeit keinen Vorgänger haben, dann kann ich denen die nächste Nummer geben. Das heißt also, während der Algorithmus läuft, kann es durchaus mehrere Knoten geben, die jetzt sozusagen geeignet wären, die nächste Nummer zu bekommen. Ja. Gute Frage. Was ist, wenn es keinen Knoten mehr mit Eingangsgrad 0 gibt? Was ist, wenn es kein, also der Algorithmus läuft und jetzt stelle ich fest, es gibt keinen Knoten mit Eingangsgrad 0 mehr? Was verringern?
Alles.
Nein. Was bedeutet das? Das ist nicht. Ja, wenn keine mehr da sind, bin ich fertig, ist ja klar, aber das ist ja eben gerade so, wir sind noch nicht fertig und wir haben keinen Knoten, der den Eingangsgrad 0 hat. Was ist dann in diesem Graph vorhanden? Wir haben dann einen Zyklus, wir haben irgendwie einen Kreis, wir haben so eine Kette von Knoten, die auf sich zeigen. Also, nehmen Sie doch mal als Ausgangsgrad diesen Graph. Das ist der Ausgangsgraph. Keiner hat den Grad 0. Aber was ist denn mit diesem Graph? Was will er uns sagen, wenn er keinen Knoten vom Grad 0 hat? Ich bin jetzt der Architekt. Ich habe jetzt 4 Gewerke. Das eine Gewerk sagt, erst wenn ich fertig bin, darf er anfangen. Er sagt, erst wenn ich fertig bin, darf er anfangen. Erst wenn ich fertig bin, darfst du anfangen und erst wenn ich fertig bin, darfst du anfangen. Was bedeutet das? Ja, ich kann diesen Graph nicht topologisch sortieren, weil er sozusagen eine zyklische Vorrangbeziehung in sich drin hat. Das heißt also, wenn dieser Algorithmus munter anfängt und irgendwann mal noch Knoten hat, aber keiner hat den Eingangsgrad 0, dann muss ich eben melden, dieser Graph lässt sich nicht topologisch sortieren. Frage auf dem Übungsblatt. Ja? So, jetzt wollen wir mal überlegen, wie das kriegen wir in Java noch hin. Wie kann diese Sortierung erfolgen? Also zunächst mal, ich habe ja jetzt ein Datenfeld in Degree, wo ich errechne, wie der Eingangsgrad aller Knoten ist. Der ist mir nicht von Anfang an gegeben, sondern ich muss den selbst ausrechnen. Also for vertex v aus g.vertices v.indegree ist gleich 0. Zunächst mal setze ich bei jedem Knoten den Eingangsgrad auf 0. So, wie kann ich jetzt die Eingangsgrade korrekt berechnen? Ich kann ja dummerweise nicht von einem Knoten seine Vorgänger abklappern. Aber wie könnte ich trotzdem die Eingangsgrade berechnen? Richtig. Also von jedem Knoten gehe ich zu seinen Nachbarn und zähle den Eingangsgrad 1 hoch. Ja? Also for vertex v in g.vertices. Ja, also für jeden Knoten mache ich jetzt das Folgende. Ich gehe durch alle seine Nachbarn und zähle den Eingangsgrad hoch. So, wie gehe ich durch alle seine Nachbarn? For, Edge, E, In, G.Edges. Also das ist jetzt, For, Edge, E, In, V. For, Edge, E, In, V.Edges. V ist der Knoten. Was mache ich? Ich zähle den Eingangsgrad 1 hoch. Ja? Also, e.destination.indegree plus plus. Jetzt bin ich durch den gesamten Graphen durch und habe bei jedem Knoten alle seine Nachbarn verarztet und habe deren Eingangsgrad hochgezogen. Ja? Wer ist jetzt berechtigt, die nächste Nummer zu kriegen, wenn ich jetzt so weit gekommen bin? Wer kriegt jetzt die nächste Nummer? Der immer noch null ist. Das heißt, ich habe jetzt eine Liste, da packe ich alle die Knoten rein, die zurzeit den Eingangsgrad null haben. Ja? Also ich mache eine List über Knoten. L ist gleich new linked list über Knoten. Und in diese Liste tue ich jetzt alle die rein, die nach dieser Vorbereitung bereits den Eingangsgrad 0 haben. Also for vertex v aus g.vertices. Falls der Knoten V den Eingangsgrad 0 hat, V.indegree ist gleich 0, dann mache ich L.add V. Also L ist die Liste und mit add kann ich was in die Liste tun. Nochmal, diese Liste L enthält also jetzt was für Kandidaten? Was ist da immer drin? Die, die den Eingangsgrad 0 haben, und die also als nächstes, also denen ich jetzt eine Nummer geben könnte. Ja, das heißt, jetzt kommt die eigentliche Schleife. Solange in dieser Liste noch was drin ist, nimm einen raus und gib ihm die nächste Nummer. Also, while not l.isEmpty. Das ist also die Frage, die ich also dieser Liste stelle. Hast du noch was in dir drin? Ja, jetzt hole ich den raus, der da drin ist. Also Vertex V ist gleich L.remove. Also das ist jetzt aus dem Java Collection Framework. Da holen Sie aus einer Liste L die nullte Position raus. So, und jetzt kann dieser Knoten V, der kann jetzt die nächste Nummer kriegen. Also das ID habe ich jetzt vorne noch nicht eingeführt, aber leuchtet ein. So, aber wenn er jetzt eine Nummer bekommen hat, was darf er jetzt tun? Bei wem sorgt er jetzt für Entspannung? Genau, wir nehmen jetzt die Nachbarn von diesem V und zählen dort den Eingangsgrad runter. Und wenn beim Runterzählen der auf 0 rutscht, dann tun wir was? Tun wir ihn auch in die Liste. Ja? Also, for edge e in v.edges. Ich mache eine Hilfsvariable w und sage, w ist also jetzt der e.destination. So, und wenn jetzt der Indegree von w, der wird jetzt runtergezählt, w.indegree minus minus. Und wenn er jetzt auf 0 rutscht, if w.indegree gleich 0, dann kommt in die Liste L der Knoten W rein. So, das ist der Algorithmus für das topologische Sortieren. Ein wichtiger Teil fehlt noch, den schreibe ich jetzt nicht mehr hin. Wenn diese Schleife zu Ende ist, was muss ich jetzt noch klären? Ich habe also sozusagen nichts mehr in der Liste L drin und bin jetzt hier hingekommen. Was ist jetzt sozusagen zu klären? Ja, also sind alle Knoten jetzt versorgt oder ist noch was übrig geblieben? Ja, also das fehlt jetzt. Aber ich wollte ja hier nochmal wieder den Umgang mit dem Java Collection Framework demonstrieren, wo wir also sehr schön durch solche Listen mit diesem Iterator da durchgehen können, ja, for edge E oder for vertex V. Ich denke, dass die Algorithmen eigentlich sehr übersichtlich formuliert werden können. Gut, dann will ich noch einen Algorithmus vorstellen, ohne den Algorithmus anzuschreiben, also weder in Java noch im Pseudocode, sondern ich nehme lieber den Input und arbeite mit Ihnen sukzessive den Algorithmus ab. Und zwar ist das der Algorithmus des Single Source Shortest Path. Also wir haben einen Graph und möchten gerne von einem Knoten die kürzesten Wege zu allen anderen haben. Male mal einen Graph auf. Also sagen wir mal Kosten 2, Kosten 3, Kosten 7, 3 und 1, Kosten 5. Hier haben wir nochmal eine 7, 1 und 2 und hier machen wir eine 5 hin und hier machen wir eine 9 hin. So, das sind die Knoten, das sind die Kantenkosten und wir suchen jetzt den kürzesten Weg von S aus zu allen anderen Knoten, aber insbesondere eben zum Knoten T. Und nochmal, die Länge eines Weges ist die Summe der Kantenkosten, die ich da insgesamt benötige. So, und der Algorithmus wurde vorgestellt von Herrn Dijkstra. Ja, das ist der Mensch, der die IJK-Indizes erfunden hat und ist also mehr so ein Klassiker in den Graph-Algorithmen. Und ich will jetzt den Algorithmus nicht anschreiben und auch nicht beweisen, sondern ich will jetzt nur an diesem Beispiel zeigen, wie er abläuft und ich denke, daran können Sie sich den auch merken und sollten Sie sich auch merken, so wie ich Nils kenne, wird er in der Klausur von Ihnen verlangen, dass Sie den Dijkstra anwenden. So, wie arbeitet der Algorithmus? Also, der Algorithmus hat ja die Aufgabe, den kürzesten, also die Kosten und auch den Verlauf des kürzesten Weges von S nach T zu berechnen. So, was er macht, ist zu Beginn kriegt jeder Knoten mangels besseren Wissens die vorläufigen Kosten unendlich, weil ich noch nicht weiß, wie teuer es ist, um dahin zu kommen. Nur der Knoten S, von dem die Suche ja losgeht, kriegt die vorläufigen Kosten null, weil von S nach S kostet es nichts. So, und die Schleife bei Dijkstra ist jetzt immer die folgende. Der Knoten von den vorläufigen, der den kleinsten Wert hat, bekommt diesen Wert jetzt permanent. Das heißt also, der billigste vorläufige Knoten ist jetzt dieser hier und ich deute mal durch den Kasten an, dass er jetzt sich darauf verlassen kann. Das wäre jetzt bei einem Beweis für Dijkstra, müssten wir jetzt nachweisen, dass das irgendwie legitim ist, dass der billigste vorläufig markierte Knoten, dass der immer seinen Wert jetzt permanent kriegen kann, ne? Also Sie glauben mir einfach, dass jetzt der jeweils billigste vorläufige Knoten sich permanent machen darf. Und das bedeutet also, wir wissen definitiv, der kürzeste Weg von S nach S ist 0. So, wenn jetzt ein Knoten endgültig markiert worden ist, wie hier jetzt, dann darf er seinen Nachbarn beglücken. Was stellen Sie sich darunter vor? Was kann jetzt S seinen Nachbarn anbieten. Wir sind ja auf der Suche nach dem kürzesten Weg. Also die Nachbarn von dem S ist ja jetzt dieser Knoten und dieser Knoten. Ja? An denen stehen ja vorläufige Werte dran. Bisher hat ihn noch niemand unterboten. Und jetzt sagt er, also ich kann euch was Besseres bieten, nämlich? Ja, null weiß ich nicht. Also, wenn der kürzeste Weg von S zu S bis hierhin den Weg, den Wert null hat, wie lang ist denn jetzt der Weg, der bis zu diesem Knoten geht? 2. Das heißt also, er sagt, was hast du? Er sagt unendlich, dann sagt er, ich kann dir 2 bieten, dann sagt er immer her damit und dann datet er sich ab und bekommt jetzt als vorläufigen Wert für den kürzesten Weg von S nach hierhin, kriegt er jetzt die 2. Ja. Nein, der nimmt jetzt alle. Also, er beglückt alle seine Nachbarn. Also, er sagt, was hast du anzubieten? Ich biete dir 2, dann nimm doch die 2. Was wird hier unten passieren? Was bietet er dem an? Der bietet ihm eine 7 an. Der ist unendlich, der bietet ihm die 7 an. Ja? So, das heißt also, wer ist jetzt in dieser Situation der billigste unter den Vorläufigen? Wer ist jetzt unter den Vorläufigen der billigste? Also dieser Knoten ist jetzt unter den Vorläufigen, denn er ist ja jetzt bereits schon permanent. Unter den Vorläufigen ist er jetzt der billigste. Das bedeutet, nach der Theorie von Dijkstra, werden wir es nicht schaffen, jemals durch andere Wege dem Knoten billiger zu erreichen. Der Grund ist, dass die Kantengewichte alle positiv sind. Und deswegen kann man nachweisen, wir können jetzt niemals zu diesem Knoten durch andere Wege noch billiger kommen, weil wir immer von dem billigsten ausgehen. So, das heißt also, bei diesem merken wir uns, du bist endgültig mit 2 markiert und wir merken uns außerdem, wer das verbrochen hat. Also wir merken uns sozusagen einen Vorgänger bei diesem Knoten, dass diese 2 durch ihn hier verursacht wurde. So, wer wird jetzt beglückt? Ja, also alle Nachbarn von ihm hier werden jetzt mit welchem Angebot geködert? Also, was bietet er diesem Knoten hier an? Welchen Wert? 9. Also, 2 dauert es bis hierhin, 7 kommt noch dazu, ist 9. 9 ist besser als unendlich, also kriegt er einen 9 vorläufigen Wert, nämlich 9. Er hat 2 plus 3 ist 5. Er hatte schon 7, also da kann er sich verbessern auf 5. Wer ist jetzt in diesem Bild der vorläufig kleinste Knoten? Hier unten der, ja. Das heißt, er wird permanent und er merkt sich auch, wem er das zu verdanken hat. So, er ist also jetzt derjenige, der sozusagen seine Nachbarn jetzt wieder beglücken darf. Weil er der Letzte ist, der permanent gelabelt wurde. Also, er hat jetzt den Wert 5. Ja? 5 plus 1 ist 6. Ja? Sticht die 9 und drückt die 9 runter auf 6. 5 plus 5 ist 10. Sticht die unendlich. Also rutscht er auf 10. Wer ist der billigste vorläufig markierte Knoten? Das ist jetzt dieser hier oben. Also wird er jetzt hier permanent markiert mit 6 und er merkt sich, wem er das zu verdanken hat. So, jetzt darf er seine Nachbarn beglücken. Also 6 plus 9 ist 15, ist besser als unendlich. 6 plus 2 ist 8, ist besser als 10. So, das heißt, er ist jetzt der billigste vorläufig markierte Knoten. Das bedeutet also, die 8 ist jetzt permanent und ich merke mir auch, wodurch das verursacht wurde. Jetzt darf die 8 alle ihren Nachbarn beglücken. 8 plus 5 ist 13, ist also besser als 15. Ja, und jetzt ist der Knoten T bereits erreicht, da wo wir hin wollten. Und der wird jetzt also permanent und er merkt sich auch, wodurch das gekommen ist. Und die Länge des kürzesten Weges von S nach T ist also jetzt 13. Ja. Also sagen Sie nochmal, wo würde ein anderer Wert stehen? Ja, die 13 steht. Ja, dann würde natürlich, also wenn hier jetzt einmal ein höherer Wert gewesen wäre, nehmen wir an, diese Kante hätte jetzt die Kosten 10 gehabt, ja? Dann wäre ja, er hier wäre ja jetzt zurzeit der billigste, also er dürfte jetzt 8 plus 10 machen, ist 18, würde aber gegenüber der 15 sich nicht durchsetzen und dann bleibt es eben bei der 15 hier, ne? Okay, so, jetzt wissen wir also, der kürzeste Weg hat die Länge 13. Ja. Wenn was? Hier kommt das akustisch nicht an. Sie müssen langsamer und lauter sprechen. Ja? Also hätten wir hier 8 plus 7 ist 15. Ja, dann würde hier die 15, die stand da ja vorher schon. Dann, also das ist jetzt völlig egal. Also wenn Sie zwei gleiche Werte haben, dann können Sie entweder den ersetzen und den entsprechenden Vorgänger ändern oder Sie können ihn lassen und damit auch den Vorgänger lassen. Ja, das wäre egal, ja. Ja. Nee, also wir. Nein. Also, ich habe jetzt immer nur den Vorgänger in dem Augenblick gemerkt, wo ich ihn wirklich brauchte. In Wirklichkeit schreibe ich mir, sobald ich irgendeinen Knoten update, notiere ich mir auch, wodurch der abgedatet wurde. Ja? Und falls ich den dann mal überschreibe, dann überschreibe ich nicht nur die Kosten, die sich jetzt verringert haben, sondern ich schreibe jetzt auch sofort, von wem aus ist es verursacht worden. Ja? Auf diese Weise werden also nach und nach die vorläufigen Entfernungen endgültig und ganz am Ende habe ich also die Kosten des Gesamtweges habe ich am Zielknoten hängen. Ja? Also, Single Source Shortest Path bedeutet von einer Quelle zu allen. An jedem Knoten wird hinterher die Länge des kürzesten Weges von S bis zu ihm stehen. Meistens wünscht man sich aber nur einen ganz speziellen, den habe ich hier jetzt ausgezeichnet, aber als Nebeneffekt, sozusagen als Abfallprodukt, wissen auch alle anderen Knoten, wie teuer die Wege zu ihnen sind. Ja? Aber nochmal, wie finde ich denn jetzt den Lösungsweg raus? Ich weiß also jetzt, die billigste Reise kostet 13. Und wie finde ich jetzt die Reise raus? Rückwärts. Ja? Also ich weiß ja, diese 13 ist verursacht worden durch den, durch den, durch den, durch den, durch den. Und damit kann ich also, indem ich in dem Datenfeld Pref, ja, ich habe dem Knoten ein Datenfeld Previous gegeben, dadurch kann ich also notieren, wie ich jeweils dazu gekommen bin und das kann ich dann irgendwie rückwärts machen. Ja? Und das ist der Algorithmus von Dijkstra, der auf einem gerichteten, gewichteten Graph mit positiven Kantenkosten den kürzesten Weg findet. So, jetzt kommt eine Transferfrage. Wenn wir dauernd von den vorläufigen Knoten den billigsten brauchen, welche Datenstruktur brauchen wir dafür? Ich musste ja immer wieder von den vorläufig markierten Knoten den nehmen mit der niedrigsten temporären Bewertung. Wenn ich das dauernd in dem Algorithmus wissen muss, was brauche ich dazu? Ja. Einen Hieb. Ich hoffe, die anderen haben sich nicht gemeldet, weil die das jetzt zu trivial fanden. Wenn das jetzt einer hier nicht weiß, dann muss der jetzt beunruhigt sein. Ja, ein Hieb verwaltet eine Menge von Objekten, und zwar so, dass das Billigste oder Kleinste oder Preiswerteste irgendwie als Nächstes herauskommen kann. Und wenn ich also in diesem Algorithmus die Knoten mit ihrer vorläufigen Bewertung in einem Hieb speichere, dann kann ich zu dem Hieb immer sagen, hast du mal eine Mark, Alter? Hast du mal einen billigen Knoten? Und dann sagt der Hieb, aber gerne doch, und liefert den billigsten, vorläufig markierten Knoten zurück. In dem Java Collection Framework heißt der Hieb Priority Queue. Also wenn Sie da nach Hieb suchen, werden Sie den nicht finden. Aber Sie haben, wenn Sie im Skript den Source mal überfliegen von dem Dijkstra, da werden Sie sehen, dass ich eine Priority Queue genommen habe. Ja? So, letzte Fragestellung. Ein Hamilton-Kreis. Ja, das ist das, was der Bofrost-Fahrer jeden Tag lösen muss. Der geht zum Wulfter Turm, da steht sein LKW, dann lädt er da irgendwie seine Tiefkühlware rein und sein Chef hat zu ihm gesagt, hier ist eine Liste, sieh zu, dass du die alle besuchst und wehe, du kommst zurück und hast nicht genug verkauft. Aber entscheidend ist, er muss die alle besuchen und muss abends wieder am Wulfter Turm sein. Das ist ein Hamilton-Kreis. Das heißt, wir suchen also eine Sequenz von Kanten, die alle Knoten einmal besucht und am Ende wieder am Anfang ist. Das ist also was völlig anderes, als einen kürzesten Weg zu finden. Denn hier müssen alle Knoten, die in der Liste der Kunden sind, die müssen alle besucht werden. Dieses Problem ist in Millisekunden zu lösen, für dieses brauchen Sie Jahre. Ja, weil das ein Exponentialzeitalgorithmus ist, weil Sie nämlich im Wesentlichen alles ausprobieren müssen. So, und wie wird alles ausprobiert? Sie haben praktisch einen Keller, in dem tun Sie die Knoten rein, die Sie jetzt so munter mal probeweise anordnen. Und wenn Sie jetzt bei einem Knoten merken, hier geht es jetzt gar nicht weiter, ich komme nur zu Knoten, wo ich schon war, dann müssen Sie den wieder vom Keller nehmen und nehmen dann bei ihm den nächsten Nachbarn und tun den auf dem Keller. Das heißt, auf dem Keller ist sozusagen immer so eine Probesequenz von Knoten, die Sie mal, also noch fährt der Kerl ja nicht, sondern es ist ja nur zum Ausrechnen der kürzesten Tour. Also da sind jetzt probeweise Knoten drauf und die müssen Sie immer wieder runternehmen und dann die nächsten Nachbarn drauf tun. Und das Ganze ist dann Exponentialzeit. Also das läuft irgendwie mit 2 hoch n. Ja, das muss alles noch verdaut werden. Ja? Also Vertex, Klasse Vertex, Klasse Edge. Tiefensuche in einem Graphen, topologisches Sortieren, Single Source, Shortest Path und Hamilton-Kreis sollten Sie zumindest, wenn Sie es schon nicht in Java hinschreiben, aber zumindest sollen Sie diese Algorithmen auf ein Beispiel anwenden können. Nehmen Sie sich ein Aufgabenblatt mit, seien Sie fleißig, verzweifeln Sie ein wenig und kommen Sie nächste Woche wieder.